herzlich willkommen zum Podcast 6 Fragen an der Boston Consulting Group. Mein Name ist Henriette von Jonsdorn Konze und unser Thema heute: Veränderungsdruck als Chance, Digitalisierung, Diversity und Daseinszweck. Und das mit niemand Geringerem als Franzi Kühne und Dominik Fegen. Dank der Globalisierung rasen Produkte, Dienstleistungen und Menschen schneller um die Welt. Komplexität wächst, der technologische Wandel schreitet voran. Unternehmen müssen jetzt flexibler und zügiger reagieren, um erfolgreich zu bleiben. Wie man diesen Veränderungsdruck in Chancen verwandelt, das fragen wir heute eine Vorreiterin, Franzi Kühne. Franzi ist Gründerin der ersten deutschen Social-Media-Agentur, TLGG, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Damals jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands und inzwischen Multi-Aufsichtsrätin, Autorin und seit neuestem Tandem-Vorständin für Digitales beim Stiftehersteller Edding. Und wir sprechen mit Dominik Fegen, Unternehmensphilosoph, Strategieberater, Buchautor und Geschäftsführer bei BCG Brighthouse. Das ist die Unit von BCG, die sich mit Purpose, also dem Daseinszweck bzw. der Philosophie von Organisationen befasst. Hallo Franzi, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Dominik, herzlich willkommen.
Ja, freue ich mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Franzi, du hast bereits vor 14 Jahren, als du gerade mal 25 Jahre alt warst, mit deinen zwei Freunden Deutschlands allererste Social-Media-Agentur, TLGG, gegründet. Wieso hattet ihr das Gefühl, dass das notwendig ist?
Wir haben damals uns sehr viel mit dem Thema Social Media beschäftigt und das war so der Trend damals, könnte man sagen. Also in Deutschland gab es niemanden, der sich damit auskannte, was jetzt mit Facebook und diesen Twitter zu tun sei. Und wir haben uns gedacht, wir kennen uns damit aus. Wir machen das, wir haben in der Konstellation schon bei einem Gaming-Unternehmen zusammengearbeitet. Wir machen das hier schon für das Gaming-Unternehmen im Bereich Community-Management. Und deswegen dachten wir uns, gründen wir doch einfach mal irgendwas, ohne wirklich einen Gedanken dahinter zu haben, ob das jetzt erfolgreich wird oder ein Business-Case zu basteln, sondern wir haben einfach mal gegründet.
Dominik, du beschäftigst dich mit den Themen Transformation, Culture, Genetics und Purpose. Wann hast du denn festgestellt, dass das klassische traditionelle Change Management schon lange nicht mehr ausreicht?
Das ist schon viele Jahre her und rührt eigentlich daher, dass ich in meinen vorherigen Jobs oft ein bisschen frustriert war, weil ich immer das Gefühl hatte, Kunden versuchen immer auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, auf etwas, was sie nicht wirklich begeistert und sind häufig, und das ist ein Kern des Problems von Change Management, nur am Defizit orientiert. Also was läuft gerade falsch, wo sind wir schlecht, wir müssen uns ändern, wie so eine große Pflicht, wie ein Damoklesschwert, das hinter dem Rücken hängt. Und meine Vorstellung war schon immer, es ist doch viel toller, wenn man etwas hat, etwas Positives, auf das man hinarbeitet, wenn man nicht vom Defizit ausgeht, sondern von etwas Wünschenswerten. Und ich glaube, dass das ganz andere Energien freisetzt. Und das ist mir schon vor vielen, vielen Jahren aufgefallen. Und dann habe ich entsprechend auch ein Buch über soziale Bewegungen geschrieben, wo ich das Gefühl habe, dass da das Positive immer der Kern des Ganzen ist.
Direkt daran anknüpfend, was glaubst du denn, warum tun sich viele Unternehmen schwer damit, sich anzupassen, und was können sie denn konkret tun, um das zu ändern?
Ich glaube, das Problem der Unternehmen heute ist, dass sie das Gefühl haben, immer hinterher zu laufen. Also wir sind in einer Zeit, wo es zwei große Entwicklungen gibt, nämlich zum einen Wachstum von Komplexität seit vielen Jahrzehnten, aber zunehmend, exponentiell zunehmend, und zum anderen Beschleunigung. Also alles muss immer schneller funktionieren, und dieses Gefühl, das entsteht, wenn alles immer komplexer und schwieriger und mit vielen, vielen Variablen versehen ist und zum anderen immer schneller gehen muss, ist halt Überforderung. Und wir stellen eben fest, dass Unternehmen und übrigens auch Individuen mit den Mitteln, mit den Methoden, die man gelernt hat über viele Jahre und Jahrzehnte, heute nicht mehr mit dieser Situation zurechtkommt. Deshalb muss man neue Methoden finden, neue Mittel sich erdenken. Und das ist die Situation, in der wir gerade sind und in der viele Unternehmen sich befinden.
Franzi, ihr habt mit TLGG schnell angefangen, ganz große Unternehmen zu beraten. Einer eurer ersten Kunden war die Deutsche Telekom. Aus deiner Perspektive, was glaubst du, wie reagiert die Kultur in solchen großen Unternehmen auf Veränderung und welche Hürden musstet ihr nehmen?
Ich glaube, das hat sich über die Zeit gewandelt. Also damals, als wir 2009 die Telekom als Kundin hatten, war das eher so, also das ganze Thema war noch sehr belächelt. Das ganze Social-Media-Thema war belächelt. Und das hatte nicht wirklich was mit Veränderung oder dem greifbaren Change zu tun, vor dem die Unternehmen ja schon damals eigentlich hätten stehen müssen. Und deswegen, glaube ich, hat sich dieses ganze Belächeln von dem Digitalthema sehr stark entwickelt zu so einem Druckthema. Also die Unternehmen sind wahnsinnig unter Druck gekommen und das, was du eben meintest mit der Negativität, die daraus entsteht, wenn man unter Druck ist, ist genau das, was man versuchen sollte, bei jeder Art von Veränderung zu vermeiden, nämlich aus dieser Drucksituation sich verändern zu müssen. Und es ist doch viel schöner, das kennt man auch aus dem persönlichen Empfinden, wenn man was Positives hat, einen positiven Anstoß, um sich zu verändern und eben keinen Druck.
Und das Problem ist, glaube ich, der Druck entsteht, weil man immer sehr, sehr kurzfristig guckt. Also genau die Erfahrung werdet ihr gemacht haben. Erst wird man belächelt, dann stellt man um einen rum fest, dass alle anderen irgendwie schon weiter sind. Und dann plötzlich muss man sich ganz schnell sputen, um noch irgendwie mitzukommen. Und das fehlt, da fehlt halt irgendwie das große, positive, langfristige. Und genau wie du eben gesagt hast oder ich auch, man ist dann in so einer Situation des permanenten Hinterherlaufens.
Genau, und man muss sich ja gar nicht die Illusion machen, dass man in die Zukunft gucken kann und weiß, was in der Zukunft passieren wird. Man muss es aber für sich selber wissen, welche Annahmen treffe ich und wo will ich eigentlich hin. Und das dann auf dem Weg eben immer wieder anpassen und der Situation eben anpassen.
Das ist die beste Technik, Zukunft auch zu gestalten und nicht nur zu gucken, was passiert dann und sich daran anzupassen. Mhm. Ich glaube, Anpassung ist eh ein Prinzip, was viel zu langsam ist jetzt schon und in Zukunft noch mehr, wenn die Beschleunigung weiter zunimmt.
Mhm. Franzi, du hast vor 5 Jahren Schlagzeilen mit deiner Berufung zu Deutschlands jüngster Aufsichtsrätin bei Freeland gemacht. Das wurde damals als super ungewöhnlich wahrgenommen, weil du zum einen eine junge Frau warst und zum anderen wegen deines Looks. Bis dahin gab es vermutlich keine Aufsichtsrätin mit Sidecut und Chucks. Und da das eben nicht dem üblichen konservativen Stil der obersten Führungsebene entsprochen hat, hast du damit einen völlig neuen Akzent gesetzt. Inzwischen hast du verschiedene Aufsichtsmandate inne und bist Vorstandsmitglied bei Edding. Warum glaubst du, hat man dich geholt? Und welchen Veränderungsdruck hast du bei den verschiedenen Aufgaben erlebt?
Also bei der Freenet in den Aufsichtsrat zu kommen, war damals nicht nur so, dass ich die Jüngste war und eine Frau, sondern gleichzeitig auch noch aus Ostdeutschland, Mutter und keinen klassischen Bildungshintergrund hatte. Ich habe nur ein Abitur und keinen Hochschulstudienabschluss. Und deswegen war das so mehr Ausnahme in einer Person. Aber man könnte meinen, die Freenet hätte das so als PR-mäßiges sich überlegt, aber das haben sie gar nicht. Wir waren alle sehr überrascht von diesem Aufschrei, den es da gab, dass sowas in Deutschland noch die absolute Ausnahme ist. Und sie haben mich deswegen geholt, weil die Shortlist damals vor 5 Jahren im Bereich Digitalisierung noch nicht sonderlich lang war. Also es gab wenig Frauen und sie müssen sich ja verstärken wegen der Frauenquote seit 2015 in den Aufsichtsräten, die sich dann gleichzeitig noch mit dem Thema Digitalisierung auskannten und schon ein paar Jahre Erfahrung hatten im eigenen Unternehmen führen. Und deswegen haben sie sich für mich entschieden. Bei Edding war es so, dass tatsächlich sie sehr klassisch diese CDO-Rolle ausgeschrieben haben und sich im Bereich Digitalisierung im Vorstand verstärken wollten. Und somit bin ich dort in einem klassischen Recruiting-Prozess reingekommen. Der Veränderungsdruck bei Edding gerade ist extrem hoch, weil insgesamt die Branche, in der Edding ist, schon sehr, sehr lange geschlafen hat. Und Edding hat einfach auch geschlafen. Und so haben sie jetzt 10 Jahre verpasst. Das heißt, sie haben diesen Aufholdruck, über den wir gerade schon gesprochen haben, sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie jetzt nicht mehr die First Mover in bestimmten Bereichen sind und deswegen diese Veränderungen, die herbeigeführt werden müssen im Bereich Technologie, im Bereich Daten und so weiter, jetzt nicht mehr so, so viel kosten, weil natürlich viele andere Unternehmen aus anderen Branchen das mittlerweile schon ausprobiert haben, was natürlich auch dann wiederum ein Vorteil ist, wenn man nicht immer First Mover ist.
Dominik, was empfiehlst du Unternehmen, in welche Richtung sie sich verändern sollen? Und was ist dabei wichtig?
Grundsätzlich fand ich gerade den Begriff des Eingeschlafen oder des Verschlafenen ganz schön. Ich glaube, was man bei Unternehmen heute schon feststellen kann, jetzt in Reaktion darauf, dass sie feststellen, irgendwie scheinen sie den Anschluss zu verlieren, ist, dass sie umschalten kulturell. Und das kann ich auch nur empfehlen. Unternehmen waren bisher sehr stark immer darauf ausgerichtet, ihr Geschäftsmodell zu stabilisieren, zu konsolidieren, Gewohnheitsmuster, die sie über viele Jahre, Jahrzehnte ausgebildet haben, immer wieder zu wiederholen und zu verstärken und zu bestätigen. Und das, was jetzt passiert, ist das Gegenteil, ein Umschalten zum Gegenteil. Und ich würde das gerne als Verflüssigung bezeichnen. Also Unternehmen müssen sehr viel flüssiger werden. Sie müssen weg vom Steifen, vom Starren. Sie müssen mehr experimentieren. Sie müssen digitalisieren. Sie müssen ihre Kulturen umbauen in eine Richtung, die eben weggeht von Starrheit, von Hierarchie, von festgefahrenen Prozessen hin zu etwas, was sehr viel flexibler ist, was auch dadurch übrigens sehr viel mehr Spaß macht. Das Problem kulturell ist aber häufig, dass man dazu ein Stück weit loslassen muss. Man muss weg von der Kontrolle und hin dazu, Entscheidungen auch zu dezentralisieren, den Mitarbeitern mehr Autonomie zu geben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Unternehmen vermehrt in Vorstände, in Aufsichtsräte, aber auch in Führungspositionen Leute setzen, die eben dieses Mindset schon viel stärker haben. Denn wir wissen alle, eine Kultur zu verändern, ist etwas ganz Schwieriges. Gewohnheiten, die man über eine lange Zeit gelernt hat, aufzubrechen und etwas Neues zu machen, das ist uns allen nicht in die Wiege gelegt. Und dazu braucht es viele, zum Teil auch heftige Maßnahmen, um diesen Aufbruch hinzubekommen.
Dominik, du sprichst ganz oft von dem Begriff Nordstern. Was ist das und kannst du das uns nochmal erklären?
Ja, Nordstern eines Unternehmens oder auch wieder hier eines Individuums ist der Überzeugungskern, der einen trägt. Ich unterscheide da immer gern zwischen äußerem Druck und innerem Anliegen, weil es so ist, dass wir Komplexität und Beschleunigung um uns herum wahrnehmen, neigen wir dazu, immer dem äußeren Druck standzugeben. Also das, was uns an uns herangetragen wird, an Anforderungen, an Vorstellungen, an Erwartungen, das zu erfüllen. Und das führt aber dazu, wenn wir permanent erfüllen, dass wir nicht mehr erfüllt sind. Erfüllt sein können wir nur, wenn wir etwas haben, was ein inneres Anliegen ist. Und dieses innere Anliegen ist etwas, das eben nicht kurzfristig funktioniert, sondern langfristig. So wie wir es eben gesagt haben, das muss eine Vorstellung von einer Zukunft sein, die mir besser gefällt als die Vergangenheit und die Gegenwart. Etwas, das mich treibt, etwas, das Lust erzeugt, etwas, was Emotionen freisetzt. Und wir nennen das eben gerne Nordstern, weil Nordstern ist etwas, das sehr weit weg ist und meistens niemals erreicht werden kann, das einen aber orientiert, das einem eine Vorstellung mitgibt, wofür es sich lohnt, aufzustehen, wofür es sich lohnt, zu kämpfen. Und das ist das, was wir als Nordstern bezeichnen.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich mir immer solche Ziele setzen muss, die so, so weit weg sind, dass ich nie erreichen werde, also wie mit dem Nordstern?
Das muss nicht so sein, aber es sind halt Ideale. Und das Ideal ist ja etwas, was nicht zwingend erreicht werden muss. Aber also wenn man so etwas haben will, dann ist es eben eher eine Mission, ne, die man completen kann, die man sich gibt. Oder ein Projekt, das ist ein zeitlich eingeschränkter Raum, den man eben begehen kann und wo man weiß, was hinten rauskommt. Ein Nordstern ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet und wie du eben gesagt hast, was mich immer wieder neu gestalten lässt und neu überlegen lässt, was mir permanent neue Projekte vor die Füße wirft. Und interessanterweise, wenn man es jetzt mal esoterisch betrachten will, wenn man mit so einem Nordstern durch die Welt geht, dann werden auch Dinge an einen herangetragen, die zu diesem Nordstern passen, weil man das irgendwie ausstrahlt, weil man auch darüber redet. Und insofern ist das etwas, wo man auch was zurückbekommt von der Welt, wenn man so etwas folgt.
Total, total schönes Bild, aber ich fände es super unbefriedigend, wenn das zu weit weg wäre von dem, was ich tatsächlich erreichen will. Also dieses Ganze so in Aufsichtsrat gehen und im Vorstand sein und so weiter, das mache ich ja mit einem höher liegenden Ziel, nämlich dass es meinen beiden Töchtern irgendwann nicht mehr so ergeht wie mir in dieser Männerwelt, in dieser Businesswelt. Ja. Und ich glaube aber fest daran, dass ich einen ganz großen Teil dazu beitrage, dass es bei denen in 20 Jahren anders ist in der Businesswelt. Ja. Und nicht, weil ich glaube, naja, dann ist es vielleicht mit 40 Jahren und sie ändern nochmal was. Sondern also für mich wäre das total schwierig, wenn ich nicht die Veränderung herbeiführen könnte.
Naja, also Ideale sind vielleicht nicht erreichbar, aber trotzdem kann man einen Fortschritt in die Richtung messen, wenn das nicht der Fall wäre. Man spricht dann immer gern von Selbstwirksamkeitserfahrung. Mhm. Ne? Also man muss halt auf dem Weg dorthin feststellen, aha, jetzt hat sich was getan, jetzt verändern sich die Dinge, jetzt passiert was Positives, weil dadurch kriegt man auch eine neue Motivation, dadurch kriegt man neue Energie und macht sich weiter auf in den Weg. Das andere ist dann Frustration, wenn man auf der Stelle tritt, dass so funktioniert das Bild nicht, da gebe ich dir 100% recht.
Franzi, in deinem Bestseller, Was Männer nie gefragt werden, hast du Männern Fragen gestellt, die Frauen gerne, aber Männern eigentlich nie gestellt werden. Dir ist die Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt ein Anliegen. Warum ist dir das Thema so wichtig?
Genau aus diesem Grund, den ich gerade schon sagte. Ich möchte, dass meine Töchter in einer anderen Businesswelt aufwachsen als ich. Also ich möchte, dass kein Unterschied mehr gemacht wird, sitzt da ein Mann oder eine Frau, sondern einfach natürlicherweise Diversität in den Führungsteams der Alltag ist. Also ich möchte, dass die Arbeitswelt von heute sich ändert und das hat ganz viel damit zu tun, wie Medien über unterschiedliche Menschen berichten. Und mir ist aufgefallen, dass in den Medien wenig solcher Fragen an Männer gestellt wird, also wenig zu Äußerlichkeiten oder zum Thema Vereinbarkeit oder auch so das Thema neue Arbeitswelt. Und deswegen dachte ich mir, ich drehe mal den Spieß um und stelle Männern genau diese Fragen. Und was rauskam, ist tatsächlich sehr, sehr überraschend. Also teilweise haben die Männer noch nie über solche Fragen nachgedacht, was dann eben schöne Antworten produziert hat. Und die Gespräche waren unglaublich persönlich und mit viel Substanz, was im Nachhinein dann auch die Männer sehr überrascht hat.
Und es ist genau ein super Beispiel dafür, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich, dass man versucht, durch Gewohnheiten immer einen Zustand zu stabilisieren. Und ich finde das super, wenn man das einfach durchbricht. Denn die Nicht-Gleichstellung von Frauen ist natürlich auch ein Wiederholen von Mustern, die man über viele über eine lange Zeit immer wiederholt hat und weil man möchte, dass die Welt sich nicht zu sehr ändert, weil einem das Angst macht, repliziert man immer wieder das gleiche Verhalten und repliziert immer die gleichen Fragen. Und vielleicht mal kurzer Exkurs, weil mich das auch immer nervt in Richtung Fragen. Es ist zum Beispiel bemerkenswert, ich bin ja ein Fußballfan, wenn man immer sieht, wie Reporter nach einem gelungenen Meisterschaftsspiel oder so oder nach einem Pokalgewinn die Trainer immer unter Spieler fragen. Und heute wird aber richtig getrunken, oder? Weil man weiß, okay, die dürfen das ganze Jahr nicht trinken, aber jetzt müssen sie sich besaufen. Das ist immer der Grund, wenn man sagt, wow, jetzt ist was Tolles passiert, da muss ich mich erstmal besaufen. Auch das ist eine solche schlimme Verstärkung eines Verhaltens, was wir eigentlich alle ablehnen. Ne? Und das Gleiche ist es, wie welche Fragen Frauen gestellt bekommen oder auch junge Leute, die gerade mit ihrem Job angefangen haben. Das bestätigt immer, du bist in der Position in der Gesellschaft, du bist in der Position in dem Unternehmen und da bleibst du bitte so und verhältst dich dementsprechend. Und diese Erwartung muss man einfach radikal permanent enttäuschen, glaube ich.
Franzi, du wurdest dieses Jahr, wir haben schon drüber gesprochen, mit deinem TLGG-Mitgründer zum Chief Digital Officer beim Stifterhersteller Edding berufen. Das heißt, ihr teilt euch als Tandem in Teilzeit den Job als CDO. Und zwar bei einem traditionellen deutschen Familienunternehmen. Mich interessiert, wie geht das und warum ist das für dich grundsätzlich ein gutes Beispiel für neue Leadership-Ansätze?
Also Edding hat mit dieser Entscheidung, uns in den Vorstand als Tandem zu holen, eine ziemlich mutige Entscheidung getroffen, weil es so noch kein Beispiel gibt in Deutschland für so eine Konstellation. Und deswegen sprach es für mich auch dafür, dass Edding wirklich sich verändern möchte. Weil ich glaube, als Unternehmen muss man sich unterschiedlich aufstellen, man muss unterschiedliche Sachen ausprobieren und eben auch Lösungen finden, die so noch nicht da gewesen sind, um auch für sich selbst natürlich eine gute Lösung zu finden, aber auch Vorreiter zu sein für andere Unternehmen und da eben Dinge auszuprobieren. Wir sind jetzt noch keine 100 Tage bei Edding, deswegen ist es so ein Fazit oder so ein Fazit für den Anfang noch ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt so sehr praktische Erfahrungen gesammelt, also dass so eine Onboarding-Phase in einem Unternehmen eben nicht in Teilzeit funktioniert, sondern eigentlich die ersten 3 Monate jeder von uns in Vollzeit hätte arbeiten müssen, einfach damit man den Teams auch nicht so viel Zeit raubt. Es hat aber sehr, sehr viele Vorteile jetzt schon ergeben. Also wir sitzen zusammen in Meetings, hören uns das an und 4 Ohren hören mehr als 2 und da kommen dann durch unsere ergänzenden Eindrücke noch mal ganz andere Erfahrungen mit raus und ganz andere Sachen, die wir aus diesen Terminen mitnehmen, was total super ist und eigentlich ja auf der Hand liegt. Deswegen frage ich mich, warum gibt es denn so wenig Unternehmen in Deutschland, die tatsächlich sowas auf Vorstandsebene ausprobieren? So ein Modell ist schon relativ geübt auf so mittleren Management-Ebenen, aber eben auch nur eigentlich standardweise für Frauen, die jetzt wegen der Kinder nicht mehr so viel arbeiten wollen. Und auch da muss dieses Tandem-Modell oder Jobsharing insgesamt, glaube ich, rauskommen. Das ist nicht das Modell, wie es in Zukunft gelebt werden soll, sondern es soll offen sein für unterschiedliche Personen, nicht nur für Eltern.
Und das spricht vor allen Dingen auch für einen erweiterten Begriff von Diversität, ne? Also wir fangen ja jetzt klein an mit Diversität. Es geht dann darum, zum Beispiel eben Frauen an bestimmten Positionen einzustellen. Nur ich finde, man muss es viel, viel breiter denken. Es geht auch darum, unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Denkmodelle, unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Heritages, also unterschiedliche auch, sagen wir mal, Lern- und Entwicklungspfade im Leben von Menschen innerhalb einer Gruppe zu integrieren. Denn das ist das, was auch ein großer Hebel ist, um diese Verflüssigung hinzubekommen, um flexibel auf permanent neue Situationen reagieren zu können. Denn darum geht es ja, dass sich alles permanent, und wir haben es die letzten Jahre alleine mit Pandemie, mit Krieg etc. erlebt, sich permanent neu einstellen zu können, immer wieder neue Lösungen finden zu können und das in relativ kurzer Zeit. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn immer die gleichen Leute zur gleichen Zeit zusammensitzen und die gleichen Gedanken austauschen. Sondern das funktioniert nur, wenn völlig unterschiedliche Leute, die auch in neuen Zusammensetzungen zusammenkommen, mit Leuten, die mal von einer ganz anderen Seite aus denken, inspirierend über Sachen neu nachdenken.
Aber dafür braucht man eben genau diesen positiven Blick darauf, dass man inspiriert werden kann und dass Unterschiedlichkeit was Schönes ist. Und das gibt es eben so selten. Normalerweise ist es wirklich so, dass so dieses ganze Unterschiedliche dann da abgestoßen wird und gesagt wird, ah nee, Das ist mir jetzt nichts. Das will ich nicht.
Ja, oder noch schlimmer, jetzt wird's ernst, jetzt müssen wir wieder zurück zum alten Modell sozusagen.
Stimmt,
das ist auch ein Impuls, den man feststellt. Wir hatten ja jetzt viele Jahre des Wohlstands und da konnten wir uns das leisten, so nach dem Motto. Aber
so eine Spielerei.
Genau, so eine Spielerei, aber jetzt bitte mal zurück zur Tagesordnung. Und das ist natürlich die größte Katastrophe, wenn das so kommen sollte.
Da führt eigentlich auch ganz gut die nächste Frage hin. Dominik, was denkst du denn, wie sollte ein modernes, zukunftsfähiges Unternehmen geführt werden unter all diesen Aspekten, die ihr gerade genannt habt?
Naja, wenn man das ernst nimmt, was wir jetzt besprochen haben, dann muss es vor allen Dingen inspirierend geführt werden. Und ich glaube, die Funktion, die Führungskräfte in Zukunft viel stärker einnehmen müssen, ist die des Initiators. Also Dinge anzufangen, Dinge voranzubringen, Leute in die Position zu setzen, dann die Dinge auch nach vorne zu tragen und sich zu erdenken und dann auch auszuführen. Es ist eben nicht mehr so, wir haben ja alle noch im Hinterkopf so ein Managementmodell des preußischen Militärs, wo es eine Pyramidenstruktur gibt und Hierarchien und sozusagen die Informationsflüsse von Ebene zu Ebene, von oben nach unten und unten nach oben gehen, was unglaublich viel Zeit bringt, was auch ein tolles Modell war, um mit einem längerfristigen Horizont Dinge prozesssicher nach vorne zu bringen. Nur ist die Zeit eben nicht mehr gegeben. Es muss jetzt jetzt viel schneller gehen. Das heißt, ja, Power to the people, ne? Also der Initiator, der Inspirator ist eher mittendrin statt oben drüber und muss einfach, finde ich, in der Hauptfunktion für die richtige Energie sorgen.
Das finde ich ist das perfekte Stichwort, richtige Energie. Franzi, die Frage, die man sich natürlich stellt und die ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten nach 100 Tagen, aber du hast so viel Führungserfahrung gesammelt, du hast einen ganz anderen Blick auf Strukturen, auf auch zum Thema Leadership. Was sind eure Ziele oder deine Ziele gemeinsam mit der Eigentümerfamilie von Edding, was jetzt alles bei Edding passieren soll? Also was habt ihr euch vorgenommen? Was ist eure Wunschliste?
Oh, die Wunschliste ist natürlich enorm lang. Also das ganze Thema Customer Centricity, also die gesamte Organisation auf den Kunden und die Kundinnen zu orientieren, ist natürlich das, wo viele Unternehmen hin müssen und was auch bei uns ganz weit oben steht. Weil die Konsumentinnen und Konsumenten sind halt der zentrale Punkt für jede Organisation. Deswegen ist es da sehr, sehr viel Organisationsumbau. Wir starten aber nicht bei Null, denn Edding hat vor anderthalb Jahren eine große Transformationswelle angestoßen und damit auch alles gleichzeitig den Berg runtergerollt, was auch wieder ein sehr, sehr mutiger Schritt ist. Aber da ist natürlich vieles auf unterschiedlichen Ständen und auch die Kultur muss da erstmal hinterherkommen. Deswegen setzen wir jetzt für uns neben dem Konsumentenfokus natürlich auch die Kultur in Fokus, die weiter zu verändern und weiter in die Richtung zu bringen, Veränderung als was Positives zu sehen. Und das ist, wir hatten es gerade schon, eine Riesenaufgabe. Edding hat eine Mitarbeiterschaft, die sehr sehr gewachsen ist. Also so das Durchschnittsalter ist so Mitte. Oh nee, ich will nichts Falsches sagen. Ich höre auf mit Zahlen. Es ist jedenfalls nicht vergleichbar mit dem, was ich von TLGG kenne. Und auch das Thema Fluktuation. Bei Edding ist man erst kurz da, wenn man so 7, 8 Jahre da ist. Und bei uns bei TLGG war es immer so, ja, so 2 Jahre, hoffentlich bleibt da das dritte Jahr. So diese Denke, deswegen, das ist auch schon was komplett anderes, mit so einer Mitarbeiterstruktur umzugehen. Und da kommen wir jetzt so Stück für Stück an und rein und gucken, wie können wir mit den Menschen arbeiten. Was für uns natürlich auch nochmal schwieriger ist, weil da ist niemand im Büro. Also wenn ich nach Ahrensburg fahre, wo Edding sitzt, da ist keiner da. Also remote in einem Unternehmen anzukommen und so das ganze Onboarding für sich zu gestalten, ohne die Menschen persönlich zu treffen, ist unglaublich schwierig. Das ist nochmal so ein Grip-Problem, was wir gerade haben.
Letzte Frage und vielleicht auch so ein bisschen große Frage. Wie blickt ihr da drauf? Veränderungsdruck in Deutschland? Also wenn man sich jetzt so die Unternehmen in Summe anschaut, aber auch irgendwie jeden Tag in die Presse guckt, was habt ihr da für ein Gefühl? Also wie schaut ihr aus eurer persönlichen Perspektive da drauf? Wo stehen wir beim Thema Veränderungskultur, Veränderungsdruck?
Ich starte einfach mal negativ, weil das so gar nicht meine Art ist. Aber also ich glaube, der Druck ist einfach immer noch nicht hoch genug. Es gibt zu viele Branchen und Unternehmen, die einfach überhaupt nicht den Druck verspüren, sich zu verändern, sei es in Sachen Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder Diversität. Das sind ja so die Hauptstränge, die wir so haben im Veränderungsbereich. Und die werden sich einfach nur bewegen, wenn genügend Druck da ist. Und deswegen sage ich auch immer so zu Menschen, die sich in dem Unternehmen unwohl fühlen oder da passiert so wenig, da muss viel, viel mehr die Konsequenz von jedem Einzelnen rein, zu sagen, gut, dann ist das hier nicht mehr mein Laden, ich gehe, um damit wieder den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen. Oder eben aus Konsumentensicht, wenn das Unternehmen nicht nachhaltig handelt, dann kaufe ich dort nichts. Also deswegen glaube ich, der Druck muss von einzelnen Menschen, egal in welcher Rolle sie sind, viel, viel stärker sein, damit die sich weiter verändern.
Ich glaube auch, was dazu kommt, ist das größte Problem, das ich gerade sehe, das betrifft nicht nur Deutschland, auch insgesamt Europa, ist unsere Zukunftsvergessenheit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es eine große Diskussion, einen Diskurs darüber gibt, wo wir in 20, 30 Jahren sein wollen. Also wie ist eigentlich Deutschland im sagen wir mal 2050 oder 2050. Da gibt es keinen, also man liest nichts, man hört nichts, das spielt bei keinem Symposium eine Rolle. Wir sind total zukunftsblind und zukunftsvergessen, kann man sagen. Und deshalb ist es richtig, was Franzi sagt, da hilft dann nur noch Druck. Ich würde mir aber wünschen, dass wir einfach viel stärker dazu kommen, mal aus dem Kurzfristigen komplett rauszugehen für Zeiten und für in bestimmten Orten und einfach uns mal darüber unterhalten, was ist unser großer Masterplan? Wollen wir auch gemeinsam alle auf den Mars fliegen oder wollen wir eine andere Form von Bahn haben? Wie können Verkehrsströme in Zukunft sein? Ich habe das Gefühl, wir haben ein großes Zukunftsthema, das ist Klimawandel und das ist ein negatives. Wir versuchen etwas zu verhindern, aber es gibt nichts, wo wir hinstreben. Es gibt nichts, was wir uns wünschen, wo wir, genau wie du es eben gesagt hast, auch unsere Kinder sehen dann, die in 30 Jahren ähnlich alt sind wie wir. Was ist, wie leben die denn dann? Was wollen die denn dann in der Zeit und was können die? Das ist alles komplett ausgeblendet und das finde ich einen maximalen Missstand und ich glaube und wage mal die Prognose, dass einer der nächsten beiden Kanzler oder Kanzlerinnen in Deutschland im Wahlkampf ein solches Thema mal total in den Vordergrund schieben werden. Und dann werden sie das erste Mal seit vielen Jahrzehnten eine große Flut der Begeisterung erleben, weil das ist das, wonach wir alle dürsten, wo wir auch eine Sehnsucht nach haben, ohne dass wir es klar benennen könnten.
Ich würde sagen, das ist ein fantastisches Schlusswort.
Wunderbar.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Franzi, dass du dir heute diese Zeit für uns genommen hast. Und vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank, Dominik. Und vielen Dank für diesen schönen Podcast.
Danke
auch. Vielen, vielen Dank.
Wir können also zusammenfassen. Die Geschwindigkeit der Globalisierung und die Komplexität der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zwingt zu einem Wandel des Mindsets, den man aber mit Mut und Offenheit anscheinend sehr gut begegnen kann. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie die neueste Folge immer gleich erhalten, liken und teilen können. Und geben Sie uns gerne Ihr Feedback. Danke fürs Zuhören und seien Sie das nächste Mal wieder dabei. Ihre Henriette von Johnston Konze.